Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und an der anderen Seite des Internets darf ich begrüßen Manuel Fritsch. Hallo Manu.
Schönen guten Morgen.
Christian ist noch im Urlaub, deswegen machen wir das heute zu zweit, aber das ist gar nicht so schlecht, weil ich habe relativ viel gespielt und ich sag mal so, das ist ein wirklich herausragender Monat. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. November, traditionell ein sehr, oder Oktober, generell Herbst, die Jahreszeit, traditionell starke Computerspielperiode. Mhm. Und man hat das auch ein bisschen schon gemerkt bei der letzten Abstimmung, denn wir haben einen neuen Gürtelträger und der neue Gürtelträger heißt UFO 50. Juhu. Und ganz knapp vor Frostpunk 2, zu meinem Bedauern ehrlich gesagt, weil ich Frostpunk ja sehr liebe, also UFO 50 23%, Frostpunk 2 20% und Astrobot auch ein herausragendes Spiel, 15%, dann war da auch noch Satisfactory 1.0 dabei und so weiter. Und der Gürtelträger Tactical Breach Wizards konnte nur 6% der Stimmen auf sich vereinen. Also ist UFO 50 der neue Gürtelträger. Und ich habe, glaube ich, in unserer letzten Folge lange darüber geredet, dass Tactical Breach Wizards mit nur 25% den Titel erringen konnte und dass das ja sehr knapp gewesen sei, wenn man so die Gürtelhistorie sich anschaut. Und jetzt hat eben UFO 50 mit 23% den Gürtel geholt. Und das ist definitiv einer der knappsten Siege, die wir jemals bei uns in unserem schönen Format Wer hat den Gürtel hatten. Ich glaube, es ist sogar der knappste.
Spricht also, aber auch für den Monat, wie viele gute Releases rausgekommen sind mit Astrobot und Co.
Ja. Ja, spricht dafür, dass es ein sehr starker Spielemonat war und es spricht dann auch dafür, dass auch dieser Monat möglicherweise einen knappen Gewinner sehen wird, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Manu, ich wüsste nicht, welchem Spiel ich meine Stimme geben soll, weil ich habe da mindestens 2-3 Spiele zur Auswahl, von denen ich sage, die sind wirklich, wirklich gut.
Ja, wie du schon gesagt hast, Oktober immer ein starker Monat. Der Herbst nähert sich mit großen Schritten. November hat auch noch mal ein paar kleine Highlights, bevor dann im Dezember gar nichts mehr kommt, außer in Klammern Indiana Jones. Aber das ist ja so typisch auch, dass Jahresende nicht mehr viel kommt. Aber es wird ein hart umkämpfter Monat werden für UFO 50. Da gehe ich schwer von aus. Bevor wir aber für die Herausforderer blicken, die Derek Yu herausfordern, so heißt nämlich der Entwickler, der Chefentwickler von UFO 50. Und wir haben geguckt, der kommt aus Pasadena, Kalifornien. Und deswegen brauchen wir natürlich noch einen Kampfnamen für UFO 50 mit P.
Ja, und den hat uns diesmal ChatGPT gemacht, nämlich der Plätzchensaurus aus Pasadena.
Ja, dafür haben wir KI gebraucht, ja.
Dafür haben wir KI gebraucht, genau. Also, der Plätzchensaurus aus Pasadena.
Herzlichen Glückwunsch und ein verdienter Gürtelträger. UFO 50, wirklich ein großartiges Projekt von der Freundesklicke da um Derek Yu, die wirklich ein Meisterwerk, ein Kunstwerk damit geschaffen haben. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es trotz des heiß umkämpften Oktobers vielleicht dann dieses Phänomen eintritt, dass UFO 50 einfach nochmal eine Runde mitnimmt und vielleicht sogar den Gürtel über den Jahresgürtel hinweg trägt. Wir dürfen gespannt sein. Es liegt natürlich wie immer in eurer Hand. Wir sind ja nur die Übermittler eurer Optionen. Abstimmen könnt wie immer ihr auf community.wasted.de. Aber ich stimme dir zu, ich würde mich diesen Monat auch schwer tun, wobei ich aber auch deutlich weniger gespielt habe. Ich war auch ein bisschen im Urlaub, war auch viel unterwegs beruflich und deswegen habe ich gar nicht so viele Sachen gespielt. Aber lass uns mal gucken. Du hast ja viel gezockt, zum Beispiel Drova Forsaken Kin. Das könnte ja auch so ein kleiner Indie-Favorit vielleicht für diesen Monat werden, was UFO 50 streitig machen könnte.
Ja, absolut. Also Drova, ein Spiel, das aus Deutschland kommt, wird immer beschrieben als 2D-Gothic und tatsächlich ist es eine sehr akkurate Beschreibung. Es ist ein Gothic in der Draufsicht. Es hat ein ganz ähnliches, wie soll man sagen, Klassen- oder Charaktersystem. Es hat eine ähnliche Welt, ja, so nordisch angehaucht. Und es hat auch so ein bisschen diese Gothic-Sprache. Mhm.
Ist es auch aus dem Ruhrpott oder ist es wo ganz anders?
Nee, also ich finde ja tatsächlich bei Gothic immer diese Sprachsache total seltsam. Also dass ausgerechnet das irgendwie so verfangen hat als und so in Verbindung damit gebracht wird. Ja, mein Gott, da sagt halt jemand mal volles Pfund aufs Maul. So what? Ja, das sage ich, sag ich jeden Tag irgendwie krassere Sachen. Also ich habe das nie so ganz verstanden, dass man das ausgerechnet da rausnimmt, weil eigentlich Gothic für mich für andere Dinge steht oder andere Dinge mich daran fasziniert haben. Aber es ist ja auch okay. Drova, das Studio, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ich war aber auf der Seite und fand das eigentlich ganz schön, weil die so eine ganz klare Designphilosophie haben. Sie sagen nämlich, wir wollen nicht, dass der Spieler so sehr an die Hand genommen wird. Ja, wir wollen, dass der Spieler sich selber was erschließen muss. Und das ist zum Beispiel so, dass du hast dort keine Questmarker. Ja, du musst halt auf die Karte schauen, wo du bist und wo du hin musst. Und ich habe mir am Anfang keine Karte gekauft und es war richtig dumm, ja, weil ich dachte, ich brauche keine. Also das sind so Sachen, ne, also die finde ich sehr schön sind, dass du halt nicht wie irgendwie so an der Schnur gezogen durch dieses Spiel läufst. Es hat ein bisschen, finde ich, schon den Nachteil durch die Perspektive, weil ich finde, für eine Open World ist 2D nie immer so ganz optimal, weil bei einer Open World will man eigentlich 3D haben, weil da will man so dieses Gefühl haben, hey, da hinten am Horizont ist irgendwie ein Kirchturm oder weiß ich nicht was und da will ich jetzt unbedingt hin oder was verbirgt sich da, während du halt bei 2D einfach so einen kleinen Ausschnitt hast und sozusagen diese Weite nie so spürst. Es hat auch keine Schnellreisefunktion, also es ist
gar keine.
Die Map ist jetzt aber nicht so riesig. Also man braucht da von einem Ende zum anderen nicht besonders lang. Ja, ein paar Minuten, das ist alles kein Problem. Es hat auch so dieses Gothic-Ding, dass du sehr oft Begleiter hast und die dann auch mal so ein paar Monster für dich metzeln und dann kannst du so die Erfahrungspunkte aufsammeln und so. Naja, also von der Handlung her, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, um was es geht. Also irgendwie muss man so ein Diamanten oder irgendwie ein irgendwas Magisches zu einem Druiden bringen. Ja, und wie das so ist, da gibt's halt dann halt zwei Lager und dann muss man halt wieder irgendwelche Aufgaben machen, um da überhaupt reinzukommen, um dann irgendwie mit dem Druiden zu sprechen. Also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie Gothic. Es hat viele kleine Geschichten und Quests, die finde ich jetzt nicht Bäume ausreißen, aber schon ganz nett sind. Und insgesamt würde ich sagen, ganz klarer Gürtelanwärter, ich habe das sehr gerne gespielt. Es hat eben so seine Shortcomings, aber es ist trotzdem, also gerade für so ein kleines Indie-Studio aus Deutschland, ganz, ganz hervorragendes Spiel. Und ich muss sagen, ich würde mir mehr 2D-Gothics wünschen. Die kann man schneller produzieren, es ist trotzdem irgendwie cool. Und ja, also sehr schönes Spiel.
Kostet auch nur 25 Euro auf Steam.
Genau.
Ja. Und genau. Ist Just 2D heißen die Entwickler übrigens. Ist bei Deck 13 gepublished.
Wo kommen die her?
Das weiß ich nicht. Das können wir ja gucken, wenn sie gewonnen haben.
Ja, genau.
Der Grafikstil ist so pixelig. Muss man da Pixel für lieben oder ist okay?
Ja, der Grafikstil ist pixelig. Mich stört das ja überhaupt nicht. Also weder tut es bei mir Retro-Gefühle auslösen, noch finde ich es irgendwie doof. Ich habe da keine starken Gefühle zu Pixel-Looks. Ich glaube, es ist halt einfach cool, weil du damit halt sehr schnell, glaube ich, viel machen kannst. Und das ist auf jeden Fall jetzt nicht so der allerschönste Pixel-Look, den ich gesehen habe. Also so zur Hochzeit der, weiß ich nicht, Super VGA, Grafik-Adventures. Ich glaube, da finde ich es jetzt nicht so. Aber es ist okay. Also es ist ein bisschen gröbere Pixel, aber schöne Farben, auf jeden Fall stimmungsvoll, auch so von der Grafik her. Also ja. Also ja, es ist weder, also wenn man kein Pixel-Style mag, sollte man dem Spiel auf jeden Fall trotzdem eine Chance geben.
Drova, sehr schön. Gut, dann drücken wir Drova natürlich die Daumen. Wie gesagt, ihr könnt abstimmen. Ein Spiel, was mich tatsächlich begeistert hat, was ich auch sofort gespielt habe, war natürlich das neue Life is Strange Double Exposure. Ich habe alle Life is Strange gespielt, auch alle DLC-Pakete, mag die Reihe sehr, sehr gerne, sowohl die Originalspiele als eben auch die ganzen Abzweigungen, die es da gab. Don't Not hat ja dann irgendwann eigene Spiele gemacht, die irgendwie auch ein bisschen Life is Strange sind. Das ist jetzt von den Deck 9-Leuten weitergeführt. Und Novum jetzt, Life is Strange Double Exposure, geht wieder zurück zum Originalcharakter, nämlich zum Max Cauldron. Also die Hauptfigur aus dem allerersten Life is Strange ist jetzt erwachsen geworden, arbeitet jetzt am College als Dozentin und wir erfahren endlich, wie es da so weitergegangen ist mit ihrem Leben, wie das so jetzt aussieht heutzutage. Fand ich sehr, sehr schön, auch mal wieder dazu zurückzukehren und zu erfahren, wie es der Figur geht. Und natürlich eröffnet sich ein neues Mysterium, denn sie hat sich geschworen, im ersten Teil hat sie ja diese Zeitreisegeschichte, wo sie die Zeit zurückspulen kann. Das ist ja, ohne jetzt groß was zu spoilern, natürlich nicht konsequenzlos geblieben. Es gibt dann auch ein offizielles Kanonende von Life is Strange, was dann da quasi weitergeführt wird. Und jeder Life is Strange-Teil hat ja so eine mystische Fähigkeit, die zentrale Spielmechanik, die dann eben auch die Story vorantreibt. Bei den anderen Figuren waren es eben andere Fähigkeiten bei Life is Strange 2 und Co. Und hier hat sie jetzt neue Fähigkeiten. Tatsächlich, Double Exposure spielt mit Paralleluniversen. Also es passiert ein Tod relativ früh in der Welt und sie möchte die Zeitreisefähigkeit nicht mehr nutzen. Sie weiß auch gar nicht mehr, ob sie die nutzen kann. Aber sie bemerkt dann, dass sie die Stimmen hört. Und dann ist, also ich spoilere jetzt nicht, das ist quasi die Prämisse, das ist auch im Trailer schon sichtbar, dass diese Figur, die da stirbt, in einem Paralleluniversum noch lebt. Und dann kann sie hin und her schalten zwischen diesem einen Paralleluniversum A und dem Universum B, wo ihre Freundin eben noch existiert. Und damit versucht man dann so detektivmäßig diesen Fall aufzulösen. Finde ich eine sehr coole neue Mechanik, die da reingekommen ist. Man wechselt dann fröhlich zwischen diesen zwei Welten hin und her, kann damit quasi auch Leute belauschen. Wenn ich in dem einen Universum bin, kann ich die Schemen der Leute sehen im anderen Universum und kann damit quasi auch deren Gespräche abhören. Und dann hat man so ein bisschen klassische Adventure-Kost, würde ich eigentlich fast sagen. Hat mir gut gefallen, vor allem die Gesichter. Holy shit, waren die gut. Also ich habe selten so gute Gesichtsanimationen gesehen. Die Sprachausgabe, die Sprecher und Sprecherinnen bei den Life is Strange-Spielen waren ja schon immer klasse. Aber im ersten Teil und auch in den Vorgängerspielen waren die ja sehr stilisiert, die Gesichter, und sehr, ja, schemen, comichaft gehalten. Und jetzt haben die da richtig reingebuttert technisch. Also so eine Gefühlsregung, die Augen wirken total echt. Die gucken auch, die zucken dann auch mal so in der Gegend rum. Also im positiven Sinne wirken sie sehr lebendig. Das hat mich eigentlich am meisten überzeugt. Mehr als die Geschichte, die so ein bisschen stolpert gegen Ende, aber diese Gesichtsanimation und die Stimmung in diesem Spiel fand ich großartig.
Also bei mir war das erste Life is Strange, tatsächlich, und ich wusste natürlich, dass Life is Strange irgendwie früher mal so eine Coming-of-Age-Geschichte war, aber hatte halt nie Berührungspunkte, weil mich die Serie ehrlich gesagt nicht so interessiert hat. Und ich war dann wirklich sehr positiv überrascht. Also erstmal will ich einen Faktor hervorheben, und das ist die Musik.
Ja,
also Life is Strange.
Ja.
Life is Strange. Also ich bin ja jemand, ich kann ja mit Computerspielmusik selten etwas anfangen, weil ich finde die immer schlechter als halt normale Musik, die man so hören kann. Und immer wenn ein Spiel es schafft, geschmackssicher zu sein in der Musik, dann merkt man sofort, was das für eine Atmosphäre, was es für die Atmosphäre bedeutet. Also zum Beispiel bei, Death Stranding zum Beispiel, ja. Mhm. Death Stranding hatte eine fantastische Musik. Und also von so einer isländischen Indie-Band, glaube ich, ja, was natürlich total zu diesem Spiel gepasst hat. Und hier ist es halt auch so. Hier ist es halt Singer-Songwriter-Musik, aber wirklich exzellente Singer-Songwriter-Musik. Also es ist einfach Musik, die gut ist. Also wirklich gut gemachte, tolle Musik. Und also sollte man wirklich einfach mal reinhören in den Soundtrack. Also wirklich fantastisch. Und generell wirkte das Spiel auf mich so ein bisschen wie so das Reeperbahn-Festival, ja, also viel Singer-Songwriter, man trinkt Bier zusammen, man hat coole Tattoos, man ist natürlich auch ein bisschen Vogue und so, Und das ist aber cool. Also ich finde halt auch zum Beispiel, dass diese ganze Parallelweltgeschichte, ich finde die interessant. Also da geben sich interessante Rätsel daraus oder halt einfach Beobachtungen, weil in der einen Welt sind natürlich alle mega traurig, weil die halt gestorben ist und in der anderen Welt ist sie ja lebendig und da sind alle super drauf und das ist schon cool. Aber diese ganze, ja, so dieses ganze Mystery-Ding ist dann nicht so im Vordergrund. Also es ist, finde ich, eher dezent. Es ist eher tatsächlich so ein Spiel über so, naja, das Leben von uns, und also über unsere Identität, über unsere Ängste, über unsere Gefühle. Es ist halt einfach ein Spiel, das halt in der Jetztzeit spielt, also in unserer Welt. Und das finde ich halt ganz toll. Also da finde ich, sollten Spiele öfter den Mut dazu haben.
Und ist einfach schön erzählt. Ich finde, es ist auch, das ist halt so in der Realität verankert. Also die haben echte menschliche Beziehungsprobleme. Die Flirt-Szenen sind total glaubwürdig auch. Ja. Also ich weiß nicht, welchen Pfad du gewählt hast.
Genauso unbeholfen wie ich.
Genau. Und man hängt in der Kneipe ab mit den Leuten und so. Also das ist halt, was Life is Strange immer schon gut macht. Und wirklich, die Musik ist immer exzellent. In jedem einzelnen Life is Strange-Spiel ist die Musik ein Hauptcharakter. Das ist so, so
wirklich
gut. Das erste Spiel spielt auch da in dieser Portland, Oregon-Ecke, wo sie dann auch herkommt und so. Und das passt so wie die Faust aufs Auge. Mich erinnert es immer an so Zach Braff-Filme, der ja auch immer so einen ausgezeichneten Musikgeschmack in seinen Filmen hat. Und hier ist es genau dieses Ding. Also da scheint wirklich jemand ein Fable dafür zu haben und dann ja auch echte Bands rauszusuchen, die dann da gefeatured werden. Das ist richtig toll.
Ja, absolut fantastisch. Man muss sagen, also ich habe jetzt nur die ersten zwei Kapitel gespielt. Das erste fand ich ein bisschen boring tatsächlich. Ja. Da war es so ein bisschen tatsächlich, wie ich mir Life is Strange immer vorgestellt hatte. So ganz hübsch und charmant, aber ein bisschen boring. Aber im zweiten Kapitel zieht es dann an. Und über das Ende habe ich jetzt auch ein paar Wortmeldungen gehört, dass das wohl nicht so toll sein soll, aber
ja, ist okay.
Ja, aber ich finde,
stolpert halt ein bisschen über seine eigenen Füße am Ende, aber es ist trotzdem spielenswert. Also ab dem zweiten öffnet sich dann auch dieses Mysterium ein bisschen mehr und dann kriegt man ein bisschen mehr mit. Was wirklich cool ist, jetzt mal so ganz spoilerfrei gesagt, das Ende von Life is Strange Double Exposure ist insofern interessant, wie es bei so einem MCU-Film oder so interessant ist, weil es was eröffnet so für die weitere Serie. Also das finde ich daran schon ganz cool. Insgesamt so als Auflösung funktioniert aber trotzdem alles so, wie es ist. Und natürlich hast du hinten raus immer das Problem bei diesen Choices-Games, dass du halt je nachdem, wie du Entscheidungen triffst, hinten raus müssen die Fäden ja alle wieder zusammenlaufen. Ja. Und dann merkt man so richtig so, okay, du hast dich für diesen Weg entschieden, also kommt jetzt hier diese eine Mini-Cutscene und dann ist der Charakter ein Sackensatz und danach spielt er aber keine Rolle mehr, weil du dich halt für den entschieden hast. Wenn du es anders entschieden hättest, wäre dieser Charakter halt mit diesem einen Satz vielleicht nicht da und dadurch wirkt es so zusammengefrickelt am Ende.
Ja, ja.
Das merkt man ein bisschen deutlich so, aber das trägt das Spiel trotzdem für sich mit. So, das funktioniert schon. Ja, finde ich richtig toll. Also für mich ein Highlight diesen Monat. Und hab's sehr genossen, hab's in zwei Tagen durchgezogen, sind 5 Chapters, glaube ich, mit noch einem Prolog am Ende, Epilog? Ja, Epilog, ja. Und hat mir sehr gut gefallen, sehr, sehr cool. Ja, du hast, glaube ich, sehr viel Zeit in Metaphare Fantasio gesteckt, zumindest vermute ich das mal, weil so JRPGs ja doch immer große Zeitfresser sind, oder?
Also so viel Zeit war es bisher noch gar nicht, aber ich will mehr Zeit verbringen. Ich habe das Spiel erst gestern angefangen zu spielen. Ich kann aber sagen, dass Christian Altes in seinem Urlaub sehr intensiv gespielt hat, kurz vor dem Ende ist. Und Christian Altes sagt, das ist ein Kandidat für Game of the Year.
Er ist ja auch großer Persona-Fan. Also das
Großer Persona-Fan und ich mag Persona auch total gerne. Und Metaphor ist quasi so ein bisschen Persona, aber in einer Fantasy-Welt. In so einer ganz bizarren Fantasy-Welt. Also die ganze Welt ist so ein bisschen inspiriert von Hieronymus Bosch, glaube ich, hieß der. Dieser Maler aus dem, ich glaube, Mittelalter oder Spätmittelalter oder frühe Neuzeit, weiß ich nicht genau, der immer diese bizarren Bilder gemacht hat. Und so ein bisschen sieht das da aus. Und es erzählt halt die Geschichte von einem Königreich, wo das ins Chaos stürzt, weil der König umgebracht worden ist oder gestorben ist und sein Sohn wurde auch umgebracht, wobei das da nicht so klar ist, ob er nicht vielleicht doch lebt und so, bla bla. Und was sehr interessant ist an dem Spiel ist, dass eigentlich sich alles um Rassismus dreht. Also, weil man gehört irgendwie zu so einem Stamm, die nicht wohl, oder es gibt generell Stämme in dieser Gesellschaft und die haben, sind hierarchisiert sehr stark. Und wir gehören quasi zu dem Stamm, der ganz unten ist. Und da wird man auch andauernd drauf angesprochen und so und reflektiert da auch darüber. Also eigentlich drehen sich weite Teile des Spiels tatsächlich um so Rassismus und solche Themen. Und ja, aber auch Armut oder du hast irgendwie gleich der erste Gegner ist so trans oder kein Geschlecht. Wie sagt non-binary. Man da noch? Nicht ja, binär. Genau, oder nicht binär. Aber anders halt jetzt bei Dragon Age und bei der Diskussion sind die halt einfach da. Also du hast halt einfach einen non-binären Charakter und da redet auch niemand drüber, ja. Mhm. Und ja, also ansonsten hat das halt alle Qualitäten, die so Atlus-Spiele halt einfach mit sich bringen. Also interessante Charaktere, ein ganz hervorragendes Kampfsystem, coole Fähigkeiten, aber auch eben so diese ganzen Alltagsgeschichten, also dass du Leuten beim Kochen hilfst und dann
also statt College Dating ist jetzt aber trotzdem diese so ein Tagesablauf oder solche Geschichten ist trotzdem drin, was man so von Persona
ja kennt, genau oder? Ist drin und das ist auch so ein bisschen wie bei Persona 5, dass es gibt halt immer so ein Dungeon. Und den muss man halt in einer bestimmten Zeit schaffen. Da gibt's so ein paar Sackgassen, in die man sich manövrieren kann. Du kannst nämlich keine Mana-Getränke kaufen oder nur sehr wenige. Und die hat dich zum Beispiel verbraucht in irgendeinem so Dungeon, weil ich halt dachte, ja, okay, kein Problem, kann ich ja in der Stadt irgendwie kaufen. Und das ging dann irgendwie nicht so richtig. Und das ist dann aber halt doof, weil dann musst du dich aus dem Dungeon öfter zurückziehen, weil dein Mana ausgeht. Und jetzt hast du aber halt nur bestimmte Zeit, diesen Dungeon zu schaffen. Und ich hatte den relativ spät angefangen. Da hat mich dann ganz schön in die Bretouille gebracht. Ich muss seine Schwierigkeitsgrad runter regeln und solche Sachen. Also das hat schon so ein paar Dinge, naja, die halt so ein bisschen untypisch sind. Aber eigentlich ist es gar nicht so uncool, dass es da eine gewisse Begrenzung gibt und dass du sozusagen immer aus dem Dungeon auch wieder raus musst und so. Ist mir alles ein bisschen später klar geworden. Aber ja, also fantastisches Spiel. Also der, wie gesagt, ich glaube, der Christian mit seinem Game of the Year-Tipp könnte nicht ganz falsch liegen. Ich finde es nicht ganz so gut wie Persona 5, weil bei Persona 5 gefällt mir einfach so dieser Alltag auch und der Schulalltag und dieses Japanische, dass man da irgendwie am Mittwoch ins Bad geht und so Zeug. Und das ist dann nicht so. Aber trotzdem ist es ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Und ich sag dir, wenn wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, ich mache das sehr gern mit dir, Manu, aber ich freue mich wahnsinnig darauf, Metaphor weiterspielen zu dürfen.
Sehr schön. Klingt sehr gut. Da ich aber auch Persona 5 noch nicht gespielt habe, hatte ich jetzt gar nicht so einen großen Reiz gespürt, das zu spielen, weil ich dann immer noch denke,
ja,
dann kann ich
ja aber
Persona
5 auch erstmal spielen. Aber du magst ja JRPGs, magst du, oder?
Ja, eigentlich schon. Ich habe nur schon auch länger nicht mehr die Muse gehabt, so viel Zeit da reinzustecken. Aber Metapher sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Vielleicht ist es auch euer Spiel der Wahl. Ich habe noch Zeit verbracht diesen Monat mit, ich habe ein bisschen Diablo Vessel of Hatred gespielt, aber das darf ja hier nicht mitmachen als reiner DLC. So unterschiedlich ist es dann nicht zum Hauptspiel. Ich habe Europa gespielt. Das hat mich eher gelangweilt, leider.
Was ist das?
Europa sieht aus wie so ein Ghibli-Game. Also es will so ein ganz gemütliches, eine Fantasy-Welt, wo du so ein bisschen rumschwebst und Zeug einsammelst. Und es sah in den Trailern wirklich sehr sympathisch aus.
Hat auch 9/10 auf Steam.
Ja, aber es ist einfach nur langweilig, ehrlich gesagt. Also wenn man sowas sucht, wo man nichts zu tun hat und einfach nur ein bisschen durch die Welt fliegt und so ganz leichte Mini-Rätsel löst, dann kann man da Zeit mit verbringen. Aber jetzt, wenn man schon mal ein Videospiel gespielt hat, würde ich sagen, nö, muss nicht unbedingt sein. Es ist halt auch nicht original Ghibli, das sieht einfach nur so okay, hübsch aus und nach einer Stunde hatte ich so das Gefühl, ich habe auch alles gesehen. Vielleicht hätte ich meine Zeit lieber mit dem Silent Hill Remake verbringen sollen. Da ich aber auch das Original nie gespielt habe, hatte ich da auch wenig Reiz gespürt, tatsächlich es zu spielen. Aber das ist ja unter den Horrorfans, also Micha oder eben auch Björn Speckobst und so, die waren da ja sehr unterschiedlicher Meinung. Die einen sagen, das ist ein Sakrileg, dieses heilige Spiel Silent Hill irgendwie neu zu machen, dann auch noch von Blooper Team. Und die anderen sagen, das ist eine gelungene Neuauflage. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst.
Ja, ich hatte auch nie das Original Silent Hill gespielt. Deswegen hat mich das auch interessiert, weil halt dieses Spiel so mythenumrankt ist und so vielen Leuten etwas bedeutet. Und ich habe mich ja in der letzten Folge so ein bisschen in die Nesseln gesetzt oder so ein paar empörte Kommentare kassiert, weil ich bei diesem knapp mit dem Spiel mit diesem Knappen gesagt hat, das ist so Kinderkacke und da habe ich keinen Bock drauf. Plucky's ja, und jetzt habe ich mich in die Nesseln gesetzt, weil ich bei Schiffers Spielebude den Silent Hill Remake nur eine 5,0 von 10 gegeben habe, was ja bei Schiffers Spielebude keine schlechte Wertung ist. Es ist halt einfach ein durchschnittliches Spiel, aber kein schlechtes Spiel. Und weil ich tatsächlich das interessant fand, wie sieht man eigentlich so ein Spiel, wenn man eben keinen Bezug zum Original hat. Also wie ist eigentlich, also wie ist das, wenn man so hinter dem Schleier des Nichtwissens ist und einfach dieses Spiel spielt, als würde es jetzt einfach heute erscheinen und würde nicht Silent Hill heißen, sondern, weiß ich nicht, Fog of Hill oder Hilf, so irgendwie so, ja. Und würde einfach so heute rauskommen. So, diese Aufgabe habe ich versucht, mir zu stellen, ja. Und was mir, wie gesagt, relativ leicht gefallen ist, weil ich keinen Bezug zum Original habe. Und da muss ich sagen, ist es ein gutes Spiel, ist ein atmosphärisches Spiel. Aber wenn das jetzt heute erschienen würde, wäre es nichts Besonderes. Damals allerdings, also mir ist schon total klar, ich meine, da sagt man jetzt ja, okay, warum nur eine 5,0? Aber ich meine, für ein Spiel, das ja im Kern 22 Jahre alt ist oder so, ist es ziemlich gut. Ja, es ist ziemlich gut. Ich meine, die haben ja schon natürlich was angepasst, die Grafik und irgendwelche Rätsel sind, glaube ich, auch anders. Bei 4Players hieß es, das seien ganz große Umstellungen. Also ehrlich gesagt hat sich mir das, ich meine, klar, mir fehlt der Vergleich, aber
ich glaube, die größte Änderung ist vor allem in der Lore auch, also dass man sehr viel mehr Sachen finden kann. Man kann jetzt in Läden rein, die vorher nur so von außen im Schaufenster zu sehen waren, kann dort ein bisschen was über die Leute erfahren. Solche Geschichten.
Genau.
Und die Perspektive
haben
sie natürlich angepasst.
So. Genau, also das sind so Sachen, aber so insgesamt hatte ich trotzdem so das Gefühl, ein Spiel zu spielen, das, sage ich jetzt mal, so spielmechanisch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit ist, ja. Und aber trotzdem, ich meine, das, was ja so drinsteckt, also diese Monster, die so bizarr sind und die ja alle für so Ängste dieses Hauptprotagonisten stehen und auch sozusagen die Wendung oder was sich dann dahinter verbirgt, das ist natürlich alles noch hochinteressant. Aber wie gesagt, es wäre halt für mich eher ein, wenn es heute erscheinen würde, durchschnittliches Spiel, bei Schiffers Spielebude eine 50, in der GameStar eine 73. So, ja. Und das ja ist nicht schlecht. Also wie gesagt, man muss berücksichtigen, es ist 22 Jahre alt. Also wenn jedes Spiel, das irgendwie ein bisschen aufpoliert, heute rauskommen würde und eine 72 auf der GameStar abstauben würde, dann wäre das schon, da ist dann schon klar, dass da eine große Qualität dahinter gewesen sein muss, ja.
Ja. Ja, schwierig zu sagen, was jetzt diesen Monat das Community-Herz erobert. Ich bin ja, glaube ich, verführt zu sagen, UFO 50 holt sich's nochmal. Weil es gibt nicht so den klaren Favoriten. Also ich meine, klar, Call of Duty Black Ops 6 haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, weil wir beide nicht die großen Black Ops-Fans sind. Herr Christian Alt wird da vielleicht nächsten Monat noch ein bisschen was zu sagen, wenn er es dann gespielt hat. Dragon Age The Veilguard war noch das große Spiel. Da bin ich selber noch nicht dazu gekommen, weil es mich High-Fantasy-mäßig auch so ein bisschen langweilt. Ist ja auch wegen vielen anderen Themen gerade in der Kontroverse, aber scheint ja ein ganz okayes, gutes Rollenspiel geworden zu sein, was mich tatsächlich überrascht. BioWare hat es wohl irgendwie geschafft, wieder die Kurve zu kriegen. Das
aber
stimmt
halt,
mich.
Ist es halt wohl nicht kein BioWare, also es fühlt sich nicht nach BioWare-Spiel an.
Offenbar. Ja, hab so und so gelesen. Also es ist halt sehr Action-RPG-mäßig, also sehr, sehr actionlastig, aber wohl das beste BioWare-Spiel seit 10 Jahren, was ja, natürlich was auch nicht so schwer ist. Genau. Ja, so. Aber es stimmt mich insofern hoffnungsvoll, dass Mass Effect 4 dann wieder gut werden könnte. Zumindest sind sie jetzt nicht komplett weg. Also hätte jetzt ja auch sein können, das Ding floppt und dann ist BioWare endlich tot. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht in der Community ein großer Favorit wird. Das wird sicherlich oben mitspielen. Vielleicht auch das Silent Hill Remake, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Life is Strange würde ich mir wünschen, glaube ich aber auch nicht. Trova und UFO 50 könnte ich mir vorstellen, machen den Titel unter sich aus.
Trova, UFO 50 und Metaphor, würde ich sagen.
Mhm. Sehr schön. Gut. Community.wasted.de, da könnt ihr abstimmen und dann lass uns doch einen kurzen Ausblick auf den November wagen. Ist ja da irgendwas dabei für dich?
Natürlich, Stalker.
Stalker kommt, natürlich.
Stalker 2 fehlt noch in der Liste, oder?
Ja, ich habe die Liste noch nicht vorbereitet für November.
Ach so, okay, alles klar. Nein, Stalker 2 kommt, ich glaube, 20. November. Und das ist natürlich, finde ich, aus so vielen Perspektiven interessant, weil ich liebe Stalker, also das Stalker, das 2007 oder so erschienen ist. Das war lange in der Entwicklung, war aber ein ganz fantastisches Spiel, weil es halt so deprimierend war, ja. Also so die Leute sahen alle aus wie Obdachlose und es hat da dauernd geregnet und es war in dieser Umgebung von Tschernobyl. Ich habe damals auch, weil ich für ein BR so ein Feature gemacht habe über die Postapokalypse, habe ich auch einen der Entwickler interviewt und der hat mir damals auch erzählt, welche Bedeutung halt einfach für die Ukraine dieser Tschernobyl-Unfall hat. Ja, und dass das sozusagen deren Kindheit und Jugend sehr beeinflusst hat. Und naja, jetzt kommt halt Stalker 2. Also man muss sagen, ich meine, Stalker 1 war ein relativ sperriges Spiel, tolles Spiel, aber ein bisschen sperrig. Ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen gestreamlineter. Da gab es am Anfang, also als die diese Demo vor einem Jahr vorgestellt haben, gab es da große Besorgnis, weil das Spiel so unfertig aussah, aber sie haben wohl die Kurve bekommen. Und ich glaube, das könnte ganz, ganz toll werden. Und interessant ist aber natürlich darüber hinaus auch, ich meine, von dem Studio, ist ja jemand auch umgekommen, der im Ukraine-Krieg gekämpft hat.
Ja, überhaupt, die ganzen Verschiebungen sind ja natürlich auch, weil halt das ein ukrainisches Spielestudio ist, die von dem Angriffskrieg der Russen.
Genau, also es hat halt quasi noch diese Komponente, also dass dieses Spiel im Krieg, also während Europas größten Landkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ja. Und das macht das, glaube ich, auch noch mal interessant, sich das anzugucken.
Absolut. Das wird, glaube ich, auch ganz klar gewinnen nächsten Monat. Kommt am 20.11. jetzt dann hoffentlich raus. Planet Coaster 2 habe ich jetzt nicht so große Hoffnungen drin, weil die Kampagne bei Frontier meistens nicht so gut ist. Metro Awakening kommt noch für die VR. Das könnte noch ganz interessant sein, aber halt auch kein Gürtelkandidat. Also ich glaube, das wird relativ klar Stalker werden. Auch das Lego-Spiel mit Aloy von Horizon Zero Dawn wird das sicherlich auch nichts reißen, auch nicht der Flight Simulator. Aber wir werden trotzdem natürlich uns angucken. Vielleicht kommen ja noch ein paar überraschende Indie-Spiele raus. Wenn ihr noch Vorschläge habt für den November, dann geht auch ins Forum. Da sind wir natürlich auch gerne offen, damit wir nichts vergessen. Und dann nähern wir uns dem Ende. Ihr könnt ja schon mal nachdenken, was wir für neue Kampfnamen für nächstes Jahr brauchen. Da wird dann demnächst auch wieder gesammelt. Spätestens im Januar brauchen wir dann ja neue Kampfnamen. Und den Gürtel der Herzen gibt's auch noch. Also vieles, vieles mehr. Dann hören wir uns nächsten Monat dann hoffentlich wieder mit Christian Alt, dass er uns sagen kann, wie gut Black Ops 6 geworden ist. Das scheint ja auch eine große Überraschung zu sein. Und dann sag ich bis zum nächsten Mal, Christian.
Ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Abstimmen. Ich meine, es gibt morgen 2 wichtige Wahlen, die US-Wahl und die Gürtel.
Genau.
Ciao. Also, bis dann. Ciao.